HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle. Auch wer sich noch nicht intensiv mit dem Jugendstil beschäftigt hat, kennt beispielsweise Bilder wie Der Kuss oder Judith von Gustav Klimt, die Wiener U-Bahn-Station Karlsplatz oder vielleicht auch die legendäre Lampe von Louis Tiffany mit dem Metallfuß und dem bunten Mosaiklampenschirm aus Glas. In Hessen sind die wichtigsten Orte des Jugendstils Darmstadt mit seiner Mathildenhöhe oder Bad Nauheim mit seinem Sprudelhof. Aber ab sofort beansprucht auch Wiesbaden einen Platz auf der Karte der hessischen Jugendstilstädte. Denn das Landesmuseum Wiesbaden eröffnet jetzt eine eigene große Jugendstilabteilung. Die wiederum hat es einem Sammler zu verdanken, der dem Museum alles geschenkt hat, was er über Jahrzehnte hinweg an Gemälden, Skulpturen, Möbeln und Kunstgegenständen aus dem Jugendstil zusammengetragen hat. Es hat gedauert, bis daraus ein Museum im Museum geworden ist. Und die Eröffnung ist jetzt Anlass für ein ganzes Jugendstiljahr in Wiesbaden.
2 Jahre hat das Museum Wiesbaden seinen Südflügel umgebaut. Ab Samstag sollen die rund 800 Quadratmeter die Besucher förmlich überwältigen. Nachtblau sind die Wände, vor denen Gemälde in schweren Goldrahmen, Nussbaummobiliar mit Schellackpolitur und feingeschwungene Leuchter sich abheben. Museumsdirektor Alexander Klar.
Quasi einen möblierten Raum. Sie werden Gemälde haben, die skulptural per se sind und davor eben einen Tisch mit einem Aufsatz und die Dinge beziehen sich aufeinander. Also müssten nicht einmal vom Ensemble dieselben sein und trotzdem sieht man sofort, dass quasi jeder Jugendstilkünstler 3D gedacht hat. Selbst die Gemälde sind nicht flach, weil sie Rahmen haben, die zum Gemälde inhärent gehören und unglaublich raumgreifend sind. Und diese Verbindung von Wand und Boden und Raum ist halt was typisches Jugendstil und wahnsinnig sinnlich auch.
Möbel und Lampen, Vasen, Silber und Porzellan, dazu Skulpturen und Gemälde von Künstlern wie Franz von Stuck, Gustave Moreau und Heinrich Vogeler hat der Wiesbadener Sammler Ferdinand Wolfgang Nees seit den 60er Jahren zusammengetragen und 2017 dem Museum gestiftet. Eine Sammlung von internationalem Rang, deren Wert Experten auf über 40 Millionen Euro veranschlagen. Noch nie hat das Museum eine Schenkung dieser Größenordnung erhalten. Alexander Klar.
Also zum einen durch die Internationalität. Er hat wirklich zugesehen, dass er in der Breite sammelt, aber dann in der Breite eine große Geschlossenheit besitzt. Das heißt, es sind Ensembles, die zueinander gehören. Und ich, für mich natürlich herausragend als ein Mensch, der von der Malerei kommt, ein hoher Anteil an Gemälden, was in vielen Jugendstilsammlungen so gar nicht der Fall ist. Und wir haben halt eben in Anknüpfung an unser Haus innerhalb der Sammlung Nees eine fantastische Gemäldesammlung.
Das erste Stück kaufte der Sammler, der in dieser Woche seinen 90. Geburtstag feiert, in seiner Mittagspause in einem Laden gegenüber der Commerzbank in Frankfurt, wo er damals eine Lehre machte.
Es war ein paar vergoldete Bronzeleuchter, nein, Leuchter aus Guss, einfach für 70 Mark.
Im Laufe vieler Jahre hat sich die gemeinsame Villa in Wiesbaden in eine Schatulle für die Kunst verwandelt, erzählt seine in Frankreich geborene Ehefrau Danielle, die Liebe zur Epoche des Jugendstils teilt.
Die hat eine bestimmte Erotik, eine Sensibilität, ein bestimmtes Mysterium auch in den Gemälden und ich glaube, das ist sehr verführend.
Die Eröffnung der Sammlung Nees im Landesmuseum ist Anlass für die Stadt Wiesbaden, ein ganzes Jugendstiljahr auszurufen. 20 Akteure aus der Kulturszene haben sich dazu vernetzt. Das Stadtmuseum etwa ist der Frage nachgegangen, wie sich die Aufbruchstimmung des Jugendstils in der Gesellschaft niedergeschlagen hat. Direktorin Sabine Philipp.
Es gibt verschiedenste Vereine, die sich in dieser Zeit gegründet haben, gerade wenn es um den Sport geht, um die Freikörperkultur mit dem Lufti damals zum Beispiel. Es geht um das bessere Essen, um die bessere Ernährung. Wir haben hier die ersten vegetarischen Restaurants zum Beispiel ausfindig gemacht.
Entstanden ist ein Programm, das sich der Epoche des Jugendstils in vielen Facetten nähert, mit Ausstellungen, Filmen, Stadtführungen, Lesungen oder Konzerten. Auch darin spiegelt sich ein Element des Jugendstils, nämlich die Idee eines geistigen Gesamtkunstwerks, in dem sich die Genres von Musik, bildender Kunst, Literatur, Bewegung und Tanz mischen. Mit dabei sind unter anderem das Literaturhaus, das Stadtarchiv und die Kunstarche. Das Staatstheater Wiesbaden zeigt Opern, die in dieser Zeit entstanden sind, wie Elektra oder den Rosenkavalier und hat einen Kompositionswettbewerb ausgerufen.
Birgitta Söhling über das Jugendstiljahr Wiesbaden. Es beginnt an diesem Samstag mit einem Sommerfest im Museum Wiesbaden und der Eröffnung der Jugendstilsammlung. Dr. Peter Forster ist der Kurator. Ich habe mit ihm gesprochen und bin mit ihm zuerst mal ganz an den Anfang gegangen, zur Herkunft des Begriffes Jugendstil und damit ins Jahr 1896.
Das geht zurück auf eine Zeitschrift, die in München gegründet worden ist, die sich Die Jugend genannt hatte. Und diese Zeitschrift hat alles vereint, was wir im Kern unter Jugendstil verstehen, nämlich eine sehr gesellschaftskritische und der Kunst und Literatur zugewandte Zeitschrift, die wunderbar illustriert worden ist von herausragenden Künstlern, und stand sehr schnell fest, dass man diesen Stil, der so für aller Kraft strotzt und der von der Jugend so stark vorangetrieben wird, dass man den in Deutschland Jugendstil nennt.
Das heißt, das waren auch tatsächlich vorwiegend junge Künstlerinnen auch, Künstler?
Es waren vor allen Dingen Künstler, also die Riege der Künstlerinnen, die gibt es in vielfältiger Form auch, aber jetzt nicht in der ersten Reihe, wie das ja so häufig der Fall ist. Also Sie entdecken es ja gerade im Bauhaus, da entdecken Sie ja die Bauhaus-Künstlerinnen, und natürlich gibt es genauso die Jugendstil-Künstlerinnen. Da gibt es übrigens viele Überschneidungen, aber die finden Sie vor allen Dingen in der Keramik und in den ganzen angewandten Künsten etwas mehr als jetzt in der Illustration und in der Malerei.
Warum ist dieser Stil entstanden? Also woraus hat er sich entwickelt? Was war der Auslöser?
Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir reden ja von einem internationalen Stil, dem letzten einheitlich europäischen Stil, wenn Sie so wollen, der seine Wurzel in der Arts and Crafts Bewegung in England hat. Also namentlich mit William Morris, der dazu aufgerufen hat, dass die Künstler in die Fabriken zu gehen haben und dort gutes Handwerk zu betreiben haben. Also die Idee des Jugendstils und des Art Nouveau oder des Sezessionsstils ist die Verbindung aus Kunst und Leben. Die Einheit, Kunst und Leben nicht mehr trennen zu wollen. Die stammt ursprünglich aus England, schwappt dann sehr schnell nach Frankreich über, und von dort aus verbreitet sie sich über ganz Europa bis nach Amerika, wenn Sie Tiffany mit dazu nehmen.
In Großbritannien, Sie haben das schon erwähnt, ich habe das gestern mal nachgelesen, da gab es eben zur selben Zeit diese Arts and Crafts Bewegung als Antwort auch auf die Industrialisierung. Das heißt, man wollte die kunsthandwerkliche Tradition bewahren. Mir hat sich dann fast die Frage gestellt schon, sehen Sie da Parallelen zum heute? Also wo ja einerseits die Märkte mit schnell produzierten Billigprodukten geflutet werden, aber es andererseits auch wieder so einen Trend gibt zu Kreativität und zu Sorgfalt und Zeit, auch und gerade im Kunsthandwerk.
Ja, da bin ich komplett bei Ihnen. Der Jugendstil mutet momentan moderner an denn je. Tatsächlich stellt sich auch heute wieder diese Frage nach Einheit zwischen Kunst und Leben und natürlich, wie wir leben und was kann die Kunst dazu beitragen. Also wenn Sie so wollen, das, was Sie in Ihrem eigenen Räumen vorfinden, ja, so wie Sie Ihr Leben gestalten, diese Frage stellt sich heute mehr denn je wieder und ist hochaktuell und wird natürlich auch durch Design, aber natürlich auch durch Kunsthandwerk entsprechend beantwortet.
Wie sind die Jugendstilkünstler damals angekommen, in dieser Zeit um 1900? Also waren die gleich erfolgreich?
Natürlich, tatsächlich nicht. Also es ist natürlich wie immer bei allen aufstrebenden Dingen, dass man erstmal auf viele Widerstände und Widersprüche stößt und dass die Dinge natürlich erstmal mit gewissen Stirnrunzeln wahrgenommen worden sind. Aber gerade die 1900 Weltausstellung in Paris hat für den totalen Durchbruch gesorgt, und dort waren sehr, sehr viele Manufakturen vertreten und haben den Art Nouveau, den Jugendstil, tatsächlich salonfähig gemacht, und dann ging es aber richtig los. Also dann haben auch wirklich alle mitgemacht, in Anführungsstrichen.
Wie war das in Wiesbaden? Also Wiesbaden war ja um 1900 eher Kaiserstadt. Also Wilhelm II. Kam da zur Sommerfrische. Hat da der Jugendstil eine Rolle gespielt?
Also der Jugendstil spielt dezidiert eine Rolle hier in Wiesbaden, auch unter Kaisers Augen. Vera Klewitz, die in unserem Katalog einen sehr schönen Beitrag über den Jugendstil in Wiesbaden geschrieben hat, hat das ein Quäntchen-Jugendstil genannt. Und innerhalb dieser historismus geprägten Stadt ist der Jugendstil eben eine weitere Facette, die jetzt durch das Jugendstiljahr auch in Wiesbaden entsprechend wahrgenommen wird. Und uns ging es ganz dezidiert darum, jetzt die Augen zu schärfen und genau hinzuschauen, wo denn Jugendstil-Elemente sich überall in Wiesbaden finden. Und die sind plötzlich, wenn man genau hinschaut, sehr mannigfaltig.
Und das Kernstück ist natürlich die Sammlung, über die wir schon gerade in dem Bericht von Birgitta Söhling gehört haben, die Sammlung von Ferdinand Wolfgang Naes. Haben Sie sowas wie ein Lieblingsstück?
Das meandert. Also immer wenn ich mich einigermaßen festgelegt habe und gesagt habe, das ist es jetzt aber. Ja, also ich habe mich vor allen Dingen auf die KPM-Keramik gestürzt. Da ist Franz Metzner in der Sammlung doch gut vertreten. Da hatte ich jetzt das letzte halbe Jahr das Gefühl, mit Franz Metzner also mein künstlerisches Ideal gefunden zu haben. Aber wenn man von Raum zu Raum wandert, fängt man dann plötzlich doch an, sich in eine Galet-Vase zu verlieben oder ein Majorelle-Möbel. Da gibt es wirklich ganz viele Facetten zu entdecken. Und was mich besonders fasziniert, ist der Umgang mit dem Licht. Also wir haben wirklich den Jugendstil leuchten lassen. Also Thomas Manns große Parole, dass München leuchtet, das können wir wirklich jetzt hier in Wiesbaden nachvollziehen, weil eben alles leuchtet.
Dr. Peter Forster, Kurator am Museum Wiesbaden, unter anderem für die Jugendstilsammlung, ist rundherum begeistert und wünscht sich, dass sich das Publikum von dieser Begeisterung anstecken lässt. Das Jugendstiljahr Wiesbaden beginnt an diesem Samstag und dauert bis zum 1. Juli 2020. Dann ist das Abschlusskonzert. Well, I got a little woman called Crazy Legs. She's the queen of a teenage crowd. All the cats stuff and nickels in the old jukebox. Just to watch you do the bop when the music gets loud. Crazy legs, bopping all over the floor. Der Mann, der sich hier vor dem Rock'n'Roll verneigt, hat selbst schon eine sehr lange Geschichte, die sogar noch vor dem Rock'n'Roll angefangen hat. Der Engländer Jeff Beck ist einer der ganz Großen auf der Gitarre. Ein klassischer Sideman, also einer, der zwar ein grandioser Musiker ist, aber immer in der zweiten Reihe steht. Oder eben an der Seite der Bühne, neben Eric Clapton, Rod Stewart, Mick Jagger oder Tina Turner. In dieser Woche ist Jeff Beck 75 Jahre alt geworden. Ein Mann, der schon als ganz kleiner Junge sehr musikbegeistert war.
Im Süden Londons kommt Geoffrey Arnold Beck zur Welt. Schon als Kind findet er Gefallen an der Gitarre. Als Sechsjähriger hört er im Radio den amerikanischen Jazz-Gitarristen Les Paul und ist begeistert. Nachdem er versucht hatte, aus Zigarrenkisten selbst ein Instrument zu bauen, kommt Jeff mit 8 Jahren zu seiner ersten Gitarre.
Ich habe mir die Gitarre von einem Freund unter den Nagel gerissen. Er hat sie nie gespielt und sie hatte nur 2 Saiten. Die anderen habe ich aus Kabeln für die Steuerung von Flugzeugen ergänzt.
Geklungen habe das ganz scheußlich, erinnert sich Jeff. Und seine Mutter hätte es eigentlich auch lieber gehabt, wenn er Klavier spielen würde. Aber er bleibt bei der Gitarre, der E-Gitarre, und wird darauf zur Ikone. In den frühen 60ern probiert Beck sich in verschiedenen Bands aus. Seinen Durchbruch hat er 1965. Er löst Eric Clapton als Gitarrist bei der britischen Rockband The Yardbirds ab, die mit ihm ihre kommerziell erfolgreichste Zeit erlebt. Becks Experimentierfreudigkeit mit Verzerrungen, mit Hall und Rückkopplungen, das Ausklingen lassen von Tönen und seine draufgehämmerten Solos passen prima zu der rauer werdenden britischen Beatmusik. Mit den Yardbirds entstehen auch rare Aufnahmen, auf denen Jeff Beck selbst singt. Aber das überlasse er eigentlich lieber anderen, die das besser als er könnten, sagt er. Seine Zeit bei den Yardbirds ist nach weniger als 2 Jahren und diversen Problemen in der Band vorbei. Beck macht Solo weiter, gründet eine eigene Band und arbeitet in der Folgezeit mit Künstlern wie Rod Stewart, Mick Jagger, Stevie Wonder und Tina Turner zusammen, um nur ein paar zu nennen. Gitarrengott wird Beck von seinen Bewunderern genannt. Das Rolling Stone Magazine kürt Beck zum 5 besten Gitarristen aller Zeiten. Trotzdem bleibt er bescheiden, als er gefragt wird, ob es eigentlich noch etwas gibt, was er auf der Gitarre lernen kann.
What challenges still face you on the guitar? What are you still trying to do? I'd love to learn to play it. You know, that'd be nice.
Dass er immer noch an sich arbeitet, beweist nur seinen Perfektionismus. Mit seiner Fingerfertigkeit erzeugt er bis dahin ungehörte Sounds, Töne, die nicht von einer Gitarre zu stammen scheinen. Beck spielt die Saiten lieber mit seinen Fingern als mit einem Plektrum. Beinahe hätte er mal einen Teil einer Fingerkuppe verloren, ausgerechnet beim Karottenschneiden. Beck versichert seine Hände daraufhin für 7 Millionen Pfund und schneidet in der Küche nur noch weiches Gemüse, erzählt der Vegetarier schmunzelnd. Neben der Gitarre begleitet Beck eine zweite Leidenschaft durchs Leben. Alte, PR-starke Autos haben ihn schon als Kind fasziniert.
Mein Onkel hat am Wochenende auf mich aufgepasst und den meisten Spaß hatte ich, wenn er mit mir in seinem Cabrio durch die Gegend gefahren ist. Ein MG, Baujahr 47.
In seiner Karriere als Musiker gewinnt Jeff Beck mehrere Grammys, wird sogar 2-mal in der Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Egal ob Blues, Rock, Jazz, Heavy Metal, auf seinem Instrument spielt er alles gleichermaßen virtuos. Und eines bleibt immer gleich. Den Gitarrensound erfindet Jeff Beck immer wieder neu.
Zum 75. Geburtstag des Gitarristen Jeff Beck aus London, Sven Weingärtner. Jeff Beck und seine damalige Band sollten eigentlich beim Woodstock Festival dabei sein, im Sommer der Liebe 1969. Aber man hatte sich gerade zerstritten und getrennt und so fand das wohl bekannteste Open-Air-Festival der Geschichte ohne Jeff Beck statt. Die Idee solcher Festivals aber hat bis heute überlebt. 2, 3 oder mehr Tage unter freiem Himmel und manchmal widrigen Wetterbedingungen, daran hat sich nichts geändert. Allerdings gibt es 50 Jahre nach Woodstock eine neue Art von Müll, den die Festivalbesucher zurücklassen.
Die Partystimmung ist gut. Bis zum Abreisetag. Dann herrscht Katerstimmung. Und das nicht nur bei denen, die zu viel getrunken haben, sondern regelmäßig auch bei Umweltschützern. Der Grund? Viele junge Leute schlafen in billigen Zelten und lassen diese Zelte am Ende einfach stehen.
One in five people take their stuff home.
Einer von fünf nimmt seine Sachen wieder mit nach Hause. Etwa 80% der Leute auf dem normalen Campingplatz lassen ihre Sachen zurück.
Camping will leave their stuff behind.
Richard Story ist Direktor von Love Your Tent, eine Initiative, die für Nachhaltigkeit wirbt und Festivalbesucher ermuntern will, ihre Zelte wieder mitzunehmen. Viele tun es nicht, was unglaublich viel Plastikmüll verursacht. Die Association of Independent Festivals schätzt, dass pro Festivalsaison in Großbritannien etwa 250.000 Zelte zurückgelassen werden. Fast alle davon landen auf der Müllkippe. Der Anblick der Campingwiese am Morgen danach ist tatsächlich schockierend. Die Masse an Zelten ist so groß, dass es gar nicht den Anschein hat, als wären die Besucher abgereist. Sam erklärt, wie er die Sache sieht.
Du kaufst ein billiges Zelt und benutzt es einmal. Du zahlst einen Zehner, bringst es her und lässt es einfach hier. Wenn du ein billiges Zelt kaufst, brauchst du das nicht wieder mit nach Hause zu nehmen.
Angel und Molly sehen das ähnlich. Die beiden 18-jährigen Frauen haben ihr Zelt auch zurückgelassen.
Yeah, 'cause I didn't want to carry it.
Sie will es nicht tragen müssen, sagt Angel. Und Molly ergänzt,
it's hard to put down, isn't it? Just leave it.
Das ist schwierig abzubauen. Lass es einfach da. Inzwischen gibt es Kritik daran, dass große Supermarktketten und Versandhändler Campingzubehör zum Spottpreis anbieten. Damit ist es bequem, die Sachen zurückzulassen. Fürs nächste Festival werden sie einfach neu gekauft. Außerdem kursiert auch noch der Mythos, dass zurückgelassene Zelte einem guten Zweck dienen. Auch Lucy glaubt das und findet insofern gar nichts dabei, wenn Zelte einfach stehen bleiben.
Charities pick it up and sell them on.
Wohlfahrtsverbände sammeln sie ein und verkaufen sie weiter. Die säubern die Zelte und verkaufen sie dann. Das ist eigentlich eine gute Sache.
It's actually a good cause.
Das wäre schön, stimmt so aber nicht, wie Richard Story von Love Your Tent erklärt. Demnach sehen bei einem durchschnittlichen Festival mit knapp 30.000 Campern die Zahlen so aus.
You might have 15,000-16,000 tents.
Sie haben vielleicht 15,000-16,000 Zelte. Und dann gibt es einen lokalen Wohltätigkeitsverband, der vorbeikommt und Zelte einsammelt. Wenn es gut läuft, sind das 50. Was passiert mit dem Rest?
What happens to the rest of them?
Richard weiß es und es frustriert ihn. Natürlich könnte man Zelte vor Ort mieten, aber das ist vielen Besuchern zu teuer. Tatsächlich sind es aber auch nicht nur die Zelte, die zurückgelassen werden. In jedem zweiten Zelt liegen auch noch Schlafsäcke, Luftmatratzen und Isomatten. Vieles nagelneu, jetzt aber ein Fall für die Müllkippe. Und so produzieren Musikfestivals bis auf Weiteres nicht nur jede Menge gute Laune, sondern auch jede Menge Plastikmüll.
Von der englischen Isle of Wight berichtete Imke Köhler über neue Müllprobleme bei großen Open-Air-Festivals 50 Jahre nach Woodstock. Wer es besser machen will, hat auch in Hessen Gelegenheit dazu, zum Beispiel bei den beiden großen Open-Airs auf der Burg Herzberg vom 25. bis 28. Juli und beim Open Flair in Eschwege vom 7. bis zum 11. August. Es ist eins der bekanntesten Bilderbücher der Welt, mehr als 50 Millionen Mal verkauft und in zig Sprachen übersetzt. Die Menge des Textes ist allerdings überschaubar. In der Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt, im Original The Very Hungry Caterpillar. Kaum ein Kinderzimmer, in dem sich keine Kinderfinger durch die Löcher im Bilderbuch bohren und in dem Eltern und Kinder nicht gemeinsam darüber staunen, was eine Raupe in einer Woche so alles wegfuttert und was dann mit ihr passiert. Das Buch wird in diesem Jahr 50 und sein Schöpfer Eric Carle hat in dieser Woche seinen 90. Geburtstag gefeiert.
I loved color.
Er liebt die Farben. Die Welt, seine Welt soll leuchten, strahlen, soll Kinderaugen in Farben tauchen lassen. Eric Carle, der Mann, der der Kinderwelt und den erwachsenen Kindern die kleine Raupe Nimmersatt schenkte. Er, der Farben so liebt, ärgert sich nur über eines, die Begrenztheit des menschlichen Auges, nicht noch mehr Farben sehen zu können.
And I have this one frustration that I cannot be even more colorful, that out the range of what our eye sees is so limited.
Die kleine Raupe Nimmersatt, jene gefräßige Raupe, die sich durch die Buchseiten frisst, Löcher, kinderfingergroße Löcher hinterlässt, um am Ende ein wunderschöner Schmetterling zu werden. Auch so ein Farbspektakel des Mannes, der als Kind mit seinen deutschstämmigen Eltern 1935 aus dem Staat New York zurück ins graubraune Nazi-Deutschland zog. Ein Land, das ihm, dem Kind, damals die Farben aus dem Kopf trieb. Die bunte Raupe Nimmersatt, für ihn ein Buch, das Hoffnung geben sollte. Neben der Geschichte, den Bildern, der versteckten Pädagogik darin, es ist ein Buch der Hoffnung. Du kannst alles erreichen, fliegen lernen, nutze deine Talente, sagt der heute 90-Jährige einst dem amerikanischen Nachrichtensender NPR. Er nutzte seine Talente. Als Gymnasiast in Stuttgart zeigte ihm ein Lehrer heimlich die von den Nazis verbotenen Bilder von Paul Klee, von anderen sogenannten entarteten Künstlern, der Beginn seiner Leidenschaft für Kunst. Die Raupe Nimmersatt, die vor 50 Jahren entstand, ein Kunstwerk, auf das er stolz ist.
Of course I'm gratified that it has had such an impact. I think it's translated in 45-46 languages.
Übersetzt in über 45 Sprachen. Alle 30 Sekunden wird auf der Welt das Buch seiner berühmtesten Kreatur verkauft. Dabei sollte die Raupe ursprünglich ein dicker, fetter Bücherwurm sein. Willy, der Wurm.
The first version of The Very Hungry Caterpillar was a week with Willy the Worm.
Der Lektorin aber gefiel der Wurm nicht, sie schlug eine Raupe vor.
And at one time she said, how about a caterpillar? And I said, butterfly.
Ein Schmetterling. Gelb übrigens seine Lieblingsfarbe. Sie mache Hoffnung, sagte er mal. Sie sei die Sonne, die bei ihm übrigens, wie bei jeder Kinderzeichnung auch, stets ein Gesicht bekommt. Carl sagt, seine Bücher Mutmacher für Kinder, Kleine und Erwachsene. Denn erwachsen zu werden könne ganz schön schwierig sein.
Growing up can be very difficult. It's a big secret. It's a big challenge for children. I like to help the children along.
Er, der 1952 nach New York zurückkehrte, Grafiker war bei der New York Times, bevor er seine Liebe zu Kinderbüchern entdeckte, ist bis heute Kind geblieben. Auch weil er nie vergessen hat, dass er als Kind dachte, niemals erwachsen sein zu können.
I remember when I was little, you know, I thought I'll never grow up and do what grown-ups do, I'll never make it and so forth.
Er aber hat es dann irgendwie doch geschafft, ein erwachsenes Kind zu werden und zu bleiben.
Aus New York, Georg Schwarte zum 90. Geburtstag von Eric Carle, dem Autor und Schöpfer der kleinen Raupe Nimmersatt.
HR Info. Kulturtipp.
Der kommt heute von Matthias Wagner K., dem Direktor des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt. Er schickt uns zu den Kollegen ins Historische Museum Frankfurt und empfiehlt eine Ausstellung, die bald zu Ende geht, die Sie aber keinesfalls verpassen sollten. Vergessen, warum wir nicht alles erinnern.
Mit über 400 Objekten macht die hervorragend kuratierte Show die vielfältigen Dimensionen des Vergessens sichtbar. Sie verbindet Frankfurter Geschichte, entstanden durch hier wichtige Forschungsinstitute, die sich mit Vergessen und Erinnern als globale Gesellschaft zum Geschichtsthemen beschäftigen, mit hochaktuellen, universalen Fragestellungen, etwa wenn es um die unbegrenzte Speicherung und Verfügbarkeit personenbezogener Daten geht. Sie macht anschaulich, was es für einen Menschen bedeutet, wenn er aufgrund fehlender neuronaler Filter nichts, wirklich gar nichts vergessen kann, das Erinnern somit zur Tortur wird, zeigt beinahe beiläufig die Entwicklung jener Hilfsmittel, mit denen wir versuchen, dem Vergessen entgegenzuwirken, und sie bezieht klug ausgewählte zeitgenössische Werke der Kunst mit ein, die das Thema zwischen Privatheit und Gesellschaft sinnlich erfahrbar machen. Eine Ausstellung, die man um einiges klüger wieder verlässt, weil sie es schafft, uns in unserem Alltag abzuholen, um sodann die vielfältigen Dimensionen des Vergessens für den Einzelnen und Gemeinschaften auszubreiten.
Matthias Wagner K., Direktor des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt, empfiehlt die Ausstellung »Vergessen, warum wir nicht alles erinnern« im Historischen Museum Frankfurt. Zu sehen noch bis zum 14. Juli. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.